Gerade eine Runde standen und dann macht ihr das Ich möchte mich einfach nur spontan. Ich möchte mal an ihn ausstrecken, während ihr gespannt ist und euch genau registrieren und zu dem, was ich euch sagen möchte. Ich werde aber die leichte Übersetzung geben, weil ich bin.
Übersetzung. Solange man einen Wassernkörper mit seinen verschiedenen Erweiterungen und Angehörigen annehmen muss, die man nicht völlig unter Kontrolle hat, muss man Zuflucht bei den Lotusfüßen der Höhe bestätigen, damit wir für uns als Meister und seine Vorgänger haben. Durch ihre Gnade ist man in der Lage, das Schwert des Wissens zu schärfen. Und daraufhin muss man mit der Kraft der Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes die eben genannten Feinde bedienen. Auf diese Weise sollte der Gottesweise fähig sein, in seine eigene Verdammtheit einzugehen. Dann kann er seinen Körper aufgeben und wieder seine spirituelle Identität annehmen. Erläuterung. In der Bhagavad Gita sagt der Herr, Dhammakarmasamediyam evam yogacitasvatah yakvadeham punadhamma naitimam etisavitula. Wer die transzendentale Natur meines Erscheinens und meiner Taten kennt, wird nach dem Verlassen des Körpers nicht wieder in dieser materiellen Welt geboren, sondern gelangt in mein ewiges Reich, O Arjuna. Das ist die höchste Vollkommenheit des Lebens und der menschliche Körper sollte dazu verwendet werden, diese Vollkommenheit zu erlangen. Im Srimad Bhagavatam heißt es, Mridenam Adyam Sulavam Sululavam Lavam Sukharapam Gurukaranadharam Vayanu Kuryena Navasvateritam Puman Bhavastim Natadesta Asmaha. Der menschliche Körper ist ein überaus kostbares Boot und der stürzende Meister ist der Kapitän, der das Boot auf seiner Kreuzfahrt über den Ozean da unten hinein steuert. Die Anweisung Krishnas ist ein günstiger Wind. Man muss all diese Hilfsmittel in Anspruch nehmen, wenn man den Ozean der Unwissenheit überqueren möchte. Da der spirituelle Meister der Kapitän ist, muss man ihm mit großer Aufrichtigkeit dienen, damit man durch seine Gnade befähigt wird, die Barmherzigkeit des höchsten Herrn zu erlangen. Ein bedeutendes Wort in diesem Vers ist Achyutavala. Der spirituelle Meister ist zu seinen Schülern natürlich sehr barmherzig. Und deswegen bekommt ein Gottgeweihter von der höchsten Persönlichkeit Gottes Kraft, wenn er den spirituellen Meister zufriedenstellt. Siehst du, deine Mahabhu sagt daher, Guru Krishna Sasade Hai Bhakti Latavi. Zuerst muss man den spirituellen Meister erfreuen und dann ist Krishna automatisch zufrieden und gibt einem die Kraft, die man braucht, um den Ozean der Unwissenheit überqueren zu können. Wenn man wirklich nach Hause zu Gott zurückkehren will, muss man stark genug werden, indem man den spirituellen Meister erforscht. Auf diese Weise bekommt man die Waffe, mit der der Feind besiegt werden kann, und man erlangt auch die Gnade Krishnas. Allein die Waffe des Dhyana zu bekommen, ist nicht genug. Man muss die Waffen schärfen, indem man dem spirituellen Meister dient und seine Anweisungen folgt. Dann wird dem Kandidaten die Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes geteilt werden. Für einen Kampf benötigt man im Allgemeinen ein Wagen und Pferde. Also im Allgemeinen. Für einen Kampf benötigt man im Allgemeinen ein Wagen und Pferde, damit man den Feind auch besiegen kann. Und wenn man die Feinde bezogen hat, kann man den Wagen und sein Zubehör aufgeben. In ähnlicher Weise sollte man den menschlichen Körper, solange man ihn hat, das ist der Wagen, voll ausrüsten, um die höchste Vollkommenheit des Lebens zu erlangen, nämlich um nach Hause zu Gott zu uns zu kehren. Diese Erläuterung erstreckt sich über mehrere Seiten und sehr, sehr interessant. Ich möchte euch die aufrichtig empfehlen, wenn ihr Zeit findet zum Lesen heute oder morgen. Im 7. Kanto gelesen, Kapitel 15, Text 45. Das ist ein Vers, der von vielen Devotis öfters gelesen wird in ihrem Leben, weil die Erläuterung sehr schön ist. fighting us and seeing this guy in a moment just begins to be seen out by that man, Lord, of one. Give me a comfort, my daughter, to be seen that he's like me, Lord, of the response from the Macht ist. Ich würde jedoch folgendes am Anfang vorschlagen. Ich bin hier im Hause von zwei Schülern, Leda Schucker und Jamala, und möchte natürlich, dass Jamala auch eine Vorlesung wenigstens ganz hören kann. Vielleicht können wir einen anderen einsetzen, der Telefondienst macht, vielleicht du, Gopal. Du kannst ja dann immer von der Tür hingehen und sagen, ja, ab einer Stunde. Jamala, wir müssen uns heute entlasten und haben deswegen einen Telefondienst Gopal eingerichtet. Zu viele rufen wegen mir an und wegen meiner Zeit an. Gopal, weißt du das denn?
Ich habe das Telefon einfach
disconnected. Aber besser ist, wir haben Gopal, der einfach immer rangeht. Du kannst ja von da an ein bisschen suchen, wenn es dich interessiert, dass jemand über das deutsche Stärke und dann immer dazukommt. Das ist, glaube ich, das Beste, weil viele orientieren sind. Also 12 Uhr Tagenau an der Gedächtniskirche und um 16 Uhr ist Renate. Und was noch?
Morgen
früh im Johannesthaler Chaussee, im kurzen Teiltempel und nachmittags hier wieder. Ja? Also sind die Daten und ich bin zu sprechen nach einer Stunde. So, deswegen. Ja. Wo ist es jetzt drin hier?
Ja, danke.
Bist du auch?
Ja.
Kein Wackelkontakt. Also, es geht. Gut. Lass ich dich bitten, hier aus dem Buch den Vers auszusuchen. Nayam Atma.
Dann ist es jetzt dran?
Ja. Nayam Atma Balai Nena. So, lass uns dann einmal den Vers hören. Yavan vikaya latamātma vaśo pakalpan tate gravishta sadhanā sanayā nityāsaṁ yāna semāśu savado jada asta śastru svānanda tuṣṭa upaśanta iyam vijayā. Solange man einen materiellen Körper mit seinen verschiedenen Erweiterungen und Angehörigen annehmen muss, die man nicht völlig unter Kontrolle hat, muss man Zuflucht bei den Lotusfüßen der Höhergestellten, nämlich des Gurtern Meisters und seiner Vorgänger, haben. Durch ihre Gnade ist man in der Lage, in der Schwere des Wissens zu schärfen. Und daraufhin muss man mit der Kraft der Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes die eben genannten Feinde besiegen. Auf diese Weise sollte der Gottgeweihte fähig sein, in seine eigene transzendentale Glückseligkeit einzugehen, und dann kann er seinen Körper aufgeben und wieder seine bürgerliche Identität annehmen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Vinayane Namaste Sarasvate Deve Kauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavadi Paschacari Prasarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaita Jayaka Shri Madhavaita Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Aber das zweite Wort noch, Nayam, dann?
Atma.
Dann Bala?
Genau, ja. Du bist ein Sandi. Und der. Dieser Text ist sehr wichtig. Er spricht davon, wie man spirituelle Stärke erlangt. Was meint ihr wohl aus eurem Leben sind Gründe, wo ihr, oder sind Situationen, wo ihr spirituelle Stärke bräuchtet? Gibt es diese Situation oder braucht ihr nie spirituelle Stärke? Wie wird es
kommen?
Ständig. Einfach was?
Was man übrigens in der
Wissenschaft verliert. Ja.
Durch Emotionen bewegt.
Ja, Ego. Durch Ego oder Emotionen bewegt. Also, man sich verliert aber auch als spirituelle Stärke oder, mal wie man gesagt, überhaupt um hingebungsvollen Dienst ausführen zu können, braucht man ständig eigentlich diese spirituelle Stärke. Ja.
Um
im Westen an Krishna zu denken, auch nicht spirituelle Stärke.
Um den Test von Krishna und vom spirituellen Meister zu bestehen.
Um den Test von Krishna und vom spirituellen Meister zu bestehen, auch nicht spirituelle Stärke.
Um zu predigen.
Um zu predigen, auch nicht spirituelle Stärke.
Besonders im Leid, aber ich immer mehr spirituelle Stärke.
Besonders wenn Leid auf einen zukommt, wünsche ich mehr spirituelle Stärke, mehr spirituelle Stärke. Gut, ich glaube, das spricht so aus eine gute Sammlung. Spricht aus dem Herzen. Woher kommt spirituelle Stärke? Oder wie können wir spirituelle Stärke erlangen? Das soll das Thema meiner heutigen Vorlesung sein. Ich habe allerdings eine Uhr hinstellen. Das kann ein großes Thema sein. Ich halte es für ein sehr wichtiges Thema. Und in diesem Vers heißt es, solange man noch einen materiellen Körper hat und man nicht völlig unter der Kontrolle und man unter Kontrolle steht und nicht Kontrolle ausüben kann über sein Leben, ist es ganz, ganz und gar wichtig, spirituelle Stärke zu bekommen. Es wird hier davon gesprochen, dass man zu einem spirituellen Meister oder seinen spirituellen Meister für uns gehen sollten und in den demütigen Dienst darbringen sollten. Was dann passiert, ist etwas ganz Wichtiges und eines der Kernsätze des Krishna-Bewusstseins oder Kernthemen des Krishna-Bewusstseins, die leider oft vergessen werden im Leben eines einzelnen Devotees oder auch Schülers. Man kann ein Dilemma überwinden, was die materielle Welt im Augenblick regiert. Ich wurde gestern vorgestern darauf aufmerksam gemacht, als ich mit Gopal durch die Berliner Innenstadt fuhr, oder gestern war es, da war eine Zigarettenpackung da, Loch Ultra hieß es, und da stand in sehr großen Buchstaben draußen, goldenen Buchstaben, Rauchen ist gefährlich oder Rauchen gefährdet die Gesundheit. Und für den Rest der Fahrt konnte ich mir das nicht mehr aus dem Kopf. Ein Dilemma war hier aufgezeigt worden. Das Dilemma zwischen Wissen, das man Wissen hat auf der einen Seite, auf der anderen Seite es jedoch nicht ausführen kann. Jeder Devotee in der Bewegung für Krishna Bewusstsein hat so das Wissen vermittelt bekommen, durch die Literatur, die er gelesen hat, durch die zahlreichen Vorlesungen, die er beigewonnen hat. Wir wissen alle, dass wir spirituelle Seelen sind. Wir wissen alle, dass es Krishna gibt. Wir wissen alle, dass wir uns bemühen sollten. Aber wir können nicht immer auf der Ebene des Wissens handeln, besonders in Situationen, die auch von unseren Devotees genannt wurden, wo Emotionen, aufsteigen, wo vielleicht Verwirrung aufgrund des falschen Egos ist. Wir fallen praktisch in genau das gleiche Dilemma ein, was der Zigarettenkonsument erlebt in seinem Leben, der weiß, dass Rauchen gefährlich ist, deutlich lesbar da, in goldenen Buchstaben, grob sogar, also man kann es nicht, das ist, was ich als erstes sah, ich sah nicht als erstes das Lord Ultra, sondern als Zigarettenkonsument. Aber ich sage das erste, Rauchen gefährdet die Gesundheit oder was immer da ist, weil das war undeutlich da drauf geschrieben. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich ein Nichtraucher bin. Deswegen fiel mir auf. Ich hatte eine selektive Wahrnehmung, eine wählerische Wahrnehmung, das ist natürlich klar. Wahrnehmung. Aber nur um zu sagen, so dieses Dilemma gibt es im spirituellen Leben. Und es gibt ein Mittel, dieses Dilemma zu überwinden. Es wird immer nur dieses eine Mittel gegeben und deswegen ist es gut, sich darüber zu informieren, wie es eigentlich geht. Was passiert. Sri Krishna in dieser Welt Sri Krishna ist der wohlmeinende Freund aller Lebewesen. Er wünscht sich mehr, als sich das Lebewesen überhaupt wünschen kann, dass sie zurück zu Krishna gehen. Ihr habt einen Freund, der wartet in der spirituellen Welt und er lehnt sich nach euch. Sri Krishna ist so sehr unser Freund, dass er, auch wenn wir ihn vergessen wollen, kommt als die Überseele und uns begleitet in allem, was wir tun. Er ist mit uns zusammen, wenn wir die Früchte des materiellen Lebens genießen wollen. Er ist mit uns zusammen, wenn wir leidend irgendwo sitzen und Verzweiflung finden in unserem Leben. Sri Krishna kommt als die Überseele, er kommt als der kleine Mahaprabhu, um den besonders gefallenen Lebewesen dieses Zeitalters seine ganz besondere Herrlichkeit zu geben. Man nennt das das Prema Dhana, das Geschenk der Liebe, verteilt er. Aber allzu oft vergessen wir ihn, vielleicht wie ein Sohn, der in einem Fieberrausch ist und schwitzt und schreit und stöhnt und der Vater ist direkt neben ihm, hält ihm die Hand und tut ihm Windeln drauflegen und die kalten Wickel um die Waden legen, damit der die Kälte da raus, also die Hitze rausgezogen oder rausgezogen wird. Es heißt aber so, Krishna und der Freund aller Lebewesen. Heißt, diese drei, man muss drei Dinge in seinem spirituellen Leben über Gott verstehen. Ihm gehört alles. Deswegen ist alles zu seiner Freude bestimmt und er ist unser allerbester Freund. Diese drei Dinge, darüber müssen wir immer meditieren. Alles ist Krishnas Eigentum, alles ist deswegen zu Krishnas Freude bestimmt und er ist unser Freund. Er wartet auf uns und will uns helfen. Aber wir sind sehr oft nicht in der Lage, diese Hilfe anzunehmen. Es fehlt uns die Kraft, die Hand auszustrecken. Und das Geschenk zu nehmen, das müssen wir nämlich selber tun. Die Bereitschaft und die Hilfe von Sri Krishna entgegenzunehmen. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur hat das Beispiel gegeben von jemandem, der in einen Brunnen gefallen ist. Wo er verdurstet, also einen trockenen Brunnen, wo er verdurstet. Und er bekommt das Leier und ruft auf, seinem Retter entgegen, hilf mir das Seil zu packen. Aber ein bisschen Stärke ist immer nötig. Aber diese Stärke müssen wir haben. Viele bedingte Seelen sind so schwach, dass sie das Seil nicht packen können. Oder vielleicht besser, sie sind so schwach, dass sie das Seil nicht packen wollen. Denn man kann es packen, kann es ja umwickeln oder irgendwie. Die Kraft des Willens, diese minimale Kraft muss da sein. So, das heißt also, man soll dem spirituellen Meister dienen, denn der spirituelle Meister, hier kommt der Punkt, gibt einem die Mercy, die Gnade, durch die man den Vorgang, durch die man Wissen gebrauchen kann. Diese Gnade des Bürger Meisters äußert sich darin, hier hört genau zu, ist das Wichtigste, was ich zu sagen habe heute in der Vorlesung, dass man Geschmack bekommt am Vorgang des Hingebungsfreundes. Wir sprachen immer davor, es ist nicht einfach, man muss nur den Vorgang nehmen, aber dass diesen Kraft, das Seil zu packen, das ist nur möglich, wenn man eine Stärke hat. Haben wir gesagt. Was ist diese Stärke? Es ist der Geschmack an der Angelegenheit des Krishna-Bewusstseins. Shushu Shroshadhanasya Vasudeva Katha Suluchi. Sorry, ich werde ein bisschen tempo, weil das ist mein wichtigster Punkt, deswegen werde ich glaube ich hier bin gleich jetzt wieder. Ruchi! Wenn wir keinen Ruchi haben, sind wir verloren. Dann können wir nicht den Vorgang anwenden. Und dieser Geschmack kommt durch den Service, den Dienst des deutschen Meisters. So sind, das sagen unsere Schriften, das muss man sehen. Wenn dieser Geschmack dann da ist, ist es uns ein leichtes, den Vorgang des Krishna-Bewusstseins auszuführen und so weiter. Das heißt, man kann den Höchsten nicht erreichen oder irgendeine Form der Selbstverwirklichung erreichen, ohne die spirituelle Kraft, die alles von Gott Balaram gegeben wird. Dies ist ein bisschen esoterisch, der spirituelle Meister ist der Repräsentant von Balaram und gibt Bala, spirituelle Kraft. Diese spirituelle Kraft äußert sich darin, dass man Geschmack hat, Ruchi, am Krishna-Bewusstsein. Spirituelle Kraft ist nicht etwas wie materielle Kraft, was man durch Liegestütz oder eine spezielle Kraftkost erreichen kann. Es ist auch nicht etwas, was man synthetisieren kann, indem man etwas tut in ein chemisches, sagen wir mal, in irgendwas hinein und dann entsteht, in einen Vorgang entsteht. In den Vorgang der Dienst zum spirituellen Meister zu Krishna durch die Anleitung des spirituellen Meisters zu tun. Da kommt die spirituelle Kraft, die es einem möglich macht, das zu erreichen, was ihr eben gelernt hattet, überhaupt Krishna-Bewusstsein zu praktizieren, in Belastungsphasen, wo die Emotionen losdüsen, darüber wegzukommen. Gestern hat der Einzige gesagt, in Berlin, was in Berlin fehlt, ist mehr spirituelle Lösung für materielle Probleme. Solange wir einen materiellen Körper haben, mit seinen verschiedenen Erweiterungen, Hände, Arme, Beine, also die zwei Hände haben, zwei Ohren und so weiter, so eine Situation, werden wir Feinde haben, mit denen wir kämpfen müssen. Das wird so sein. Als Judhishthira sich einmal eine Segnung wünschte, fragte er, sagte er, Yamaraj, Yamaraj, hilf mir, meine Feinde zu überwinden. Darum fragte Yamaraj, wer sind denn deine Feinde? Sind es die Kurava, die gegensätzliche Partei, die eine andere Meinung vertrat? Ganz schwer, also die wollten den Badewasser nicht tragen. Und waren sehr irrig. Und Jürgen sagte nein. Und er nannte dann sechs Feinde: Karma, Lova, Moha, also Lust, Gier, Illusion, Neid, Masaya, Zorn, Mala. In diesem Bhagavatam-Text ist es noch ausführlicher genannt. Es werden Dinge aufgezählt und es heißt, alle diese Dinge sind Feinde. Diese Dinge kommen zustande durch den Einfluss der Erscheinungsweise von Leidenschaft und Unwissenheit und manifestiert sich als Anhaftungen, Feindseligkeit, Gier, Wehklagen, Illusion, Furcht, Verrücktheit, falsches Geltungsbewusstsein, Beleidigungen, Fehlerfinden, Täuschung, Neid, Unduldsamkeit, Leidenschaft, Verwirrung, Hunger und Schlaf auch noch. Die Feinde. All diese Dinge sind Feinde. Körper sagt, das eigentliche Ziel des Lebens besteht darin, nach Hause zu Gott zurückzukehren, doch dem stehen viele Hindernisse entgegen, die von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur geschaffen werden. Von dem Mord. Körper sagt dann weiter, das sogenannte Gute und das sogenannte Schlechte, das ist in jeder materiellen Welt liegt, ein und dasselbe. Denn sie bestehen aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Mit anderen Worten, auch wenn wir es gut treffen und materiell glücklich werden und alle Situationen friedlich leben, mit Mozart im genetischen Kodex, also Tugend meine ich jetzt, auch wenn wir, einen Lebensfrieden haben und uns mit und lachend unsere Frau in die Arme nehmen und den Kreise drehen, in der Frühlingsduft, die Luft, die geschwängert ist vom Brummen der Bienen und den Kirschblüten. Ne? Auch dann haben wir noch nicht das Ziel erreicht, zurück zu Krishna zu gehen, ein spirituelles Leben zu erlangen und nach Hause zu gehen. Manchmal heißt es nämlich, manchmal werden das Bewusstsein verunreinigt von Leidenschaft und Unwissenheit, also Anhaftung, Feindseligkeit, hier Wehklagen. Manchmal aber werden die Auffassung eines Menschen auch von Tugend verunreinigt, dass er zufrieden wird. Das ist mein Frieden. Und Gottes Bewusstsein ist auch da, wir glauben so weiter und so fort. Krishna Bewusstsein ist eine Wissenschaft. Auch viele Dinge sind zu überwinden. Aber auf diese spirituelle Ebene zu kommen im spirituellen Leben, ist es ganz und gar wichtig, Krishna Bewusstsein richtig zu verstehen. Also, ich möchte meine Vorlesung heute abschließen. Als Srila Prabhupada Fragen von den Devotis annahm, fragte ihn jemand, ob es überhaupt möglich sei, Krishna-Bewusstsein in diesem Leben zu entwickeln. Es ist möglich in einer Sekunde, sagte Prabhupada, vorausgesetzt du bist ernsthaft. Ist nicht schwierig. Bhavanam, Janmanam, Ansit, Janavanam, Prabhupada, nach vielen, vielen Geburten, wenn man intelligent ist, weise, völlig weise, dient man sich wieder hin. Krishna sagt, wenn man intelligent ist, dann dient man. Dies ist das Ziel des Lebens. Nach vielen, vielen Geburten muss man sich Krishna hingeben. Warum soll ich mich denn nicht sofort hingeben? Das sagt man, weil es weise oder intelligent. Wenn ich das sage, schlägt mir eine Welle des intellektuellen Protestes entgegen. So ist der Berliner heute. Zeig mir Beispiele, sagt ein anderer Swami, von einer Sekunde. Zeig mir im Angesicht des Realismus, bitteschön, wie das Ganze funktionieren soll. Und hier kommt jetzt eine ganz wichtige Antwort darauf. Krishna bewusst ist man im Vorgang des Sehnens, im Vorgang der Sehnsucht nach Krishna. Krishna Bewusstsein für uns bedingte Seele ist nicht unbedingt etwas, was wir haben. Auch unser Prabhupada sagte, ein Devotee, der einfach nur sich bemüht im hingebungsvollen Dienst, ist Krishna bewusst, der diese Bemühung hat, diese Sehnsucht. Er mag noch materielle Anteile mit sich umschleppen. Das ist eine Definition von Reinheit. ist natürlich ein Thema, Bhakti ist eine andere Definition. Aber hat aber auch eine andere zugelassen und von einer anderen gesprochen. Es ist genauso wie das, die Geschichte mit der Liebe, die wir so sehr sehnen, ersehnen in dieser Welt, so wenig bekommen in dieser Welt, so wenig, wie soll ich mich ausdrücken, verstehen in dieser Welt. Liebe auch zwischen Menschen, ich spreche nicht nur von Liebe zu Gott, ist nicht etwas, was man haben kann, was jede hört, was ich für mich als ein Besitz erwerben kann. Wenn wir Liebe sprechen in dieser Welt, dann meinen wir immer, ich muss geliebt werden. Das ist meine Definition von Liebe. Andere würden mich lieben. Dann erfahre ich das. Das ist die unreife Definition, die wir alle so haben. Liebe entsteht im Vorgang des Gebens, des sich bemühen. Dann entsteht etwas. Liebe muss ausgestattet sein mit Achtung vor dem anderen, mit der Sorge um den anderen, um den, ja, das ist Achtung. Achtung, man muss den anderen achten, man muss für ihn sorgen wollen. Da entsteht das. Es ist nicht etwas, was man so besitzt, wie hier die Zellenkorder sind für eine Kurvefahrer sind. So was ist es nicht. Das ist im Prozess. So wird auch Gottesbewusstsein oder Krishna-Bewusstsein entstehen in einem Prozess. Nicht so, dass wir uns hinsetzen können und das Ding irgendwie kriegen können. Dieser Prozess wird angegeben durch Dienen zu Krishna, durch die Aufsicht eines Bürgermeisters. Nur so können wir dieses mysteriöse Angelegenheit, Love of God, sagen wir Liebe zu Gott, oder sagen wir einmal erstmal Anziehung, ein bisschen Anziehung zum Höchsten erlangen. Wird uns gegeben in diesem Prozess des Dienens durch die Gnade des Bürgermeisters, der eigentlich nichts anderes tut als die Gnade Balaram weiterzugeben. Nicht, ne? Jemanden, der diese Eigenschaft hat. Nur in dieser Sache entsteht es. Irgendwie, ich will es mal, weil wir hier Haushälter haben, meine Zuhörerschaft und auch werdende Haushälter, so ausdrücken. Ihr habt es bestimmt schon gemerkt, in der zwischenmenschlichen Beziehung entsteht dies, was wir als Zuneigung oder als ein gutes Gefühl in dem Eheleben haben. Wenn man für den anderen da ist, wenn man nicht ein Nehmer ist, sondern ein Geber ist. Habt ihr schon mal gemerkt? So, nicht so. So philosophisch. Da muss für den anderen was getan werden. Dann entsteht etwas in dem Miteinander, in dem Austausch. So ist es auch mit Krishna. Wir müssen Dienste unserem spirituellen Meister, also zu Krishna, durch unseren spirituellen Meister da bringen. Dann entsteht etwas. Dann entsteht zuerst Bhakti. Dann entsteht Parishanu Bhavo. Was heißt denn das? Das heißt, dass man eine Verwirklichung von Krishna hat in seinem Leben. Plötzlich taucht Krishna im Leben auf. In irgendeiner Weise. Und dann entsteht endlich auch mal Virakti oder Loslösung von Maya. Das ist das Ding. In diesem Vorgang loslösen. Sonst können wir struggeln und Systeme entwickeln, Meetings machen, noch und nöcher, und es kommt nicht. Srila Prabhupada hat uns einmal, sein GBC einmal ermahnt. Wir hatten ein Meeting gemacht, was nicht Srila Prabhupada. Ich kann jetzt nicht die ganzen Details erinnern, aber es war nicht im Prabhupada Sinne. Die hatten dort irgendwelche Sachen entwickelt, die Srila Prabhupada korrigiert musste. Ja, und auf der Suche nach Lösungen, eben materielle Lösungen für spirituelle Probleme gefunden. Nicht, und das hatte sich nicht. Und dann hat Prabhupada gesagt: Eure Meetings nützen gar nichts. Er wollte sogar den GBC an dieser Stelle auflösen. Ihr müsst, you have have to become mad after Krishna. You must rather than Krishna werden. Und der Dame hat gesagt, das war in dieser Situation sozusagen. So, hier ist etwas, was wir, wo wir ansetzen können, wenn wir wollen. Der Pfad des Hingebungs von ihm ist frei. Man kann ihn nehmen in diesem Leben, man kann ihn annehmen sofort oder nicht nach Millionen von Geburten und Toten. Ist das etwas frei? Die Gemeinschaft von Devotees ist frei. Sie ist erhältlich oder sie ist auch nicht erhältlich. Man muss das selber sehen. Ich würde sagen, es liegt in der Möglichkeit und vor allem in dem vornehmsten Interesse eines jeden, diesen Pfad zu beschreiten. Einfach deswegen, weil es eine Tatsache ist, dass wir Liebe brauchen, mehr noch als Nahrung. Mehr noch als Nahrung. Ne? Das ist eine Frau, die uns sehr gefällt, die ist in der Welt. Ja, das ist unmöglich. Und wir müssen verstehen, wenn wir das haben wollen, müssen wir Leben machen. Wenn wir Liebe zu Krishna, wenn wir geliebt werden wollen von Menschen, was wir jeder will, die größten Leidensursachen kommen, wenn wir auf uns Bürgern leben, wenn wir Schwierigkeiten haben mit Devotees. Das ist die Leidensursache, die ist Nummer eins, das ist statistisch sozusagen, hat man das mal gemacht. Wenn wir das haben wollen, müssen wir geben. Können Sie nicht auf. Sie sind nicht auf. Einer kennt nicht auf. Das funktioniert nicht. Und wenn wir zu Krishna, wenn wir für Krishna, Liebe zu Krishna entwickeln möchten, was die Lösung allen ist, dann müssen wir geben. Und es bringt auch Spaß zu geben. Es bringt unglaublich Spaß. Also, es ist nicht zu schwierig. Wir müssen das machen, auch wenn wir im Feuer der Emotionen, im Feuer des Neids und wie hieß das hier, im Feuer der Gier, im Feuer des Neids, im Feuer des Wehklagens stehen. Das Leben ist ein Kampf, wenn uns das so ausdrückt. Wir müssen dieses Leiden nicht, wenn wir aus dieser Situation befreit werden müssen. Sonst werden wir mit unseren Tränen den Tränenozean anfüllen, der entsteht durch das Leid, was die Bedingten werden, die der Welt finden. Wenn wir eisige Beisteuerer sein. Was das vielleicht. So, das ist eine einfache Sache. Das sind meistens die einfachen Sachen, die wir schon tausendmal gehört haben, die wir in die Durchsage kommen. Haben. Also, ich möchte hier dann enden mit unserer Vorlesung. Und den Frage, jetzt kommt ein praktisches Treffen. Wie wir das praktisch machen können, glaube ich, oder so. Aber lasst uns aber nicht vergessen, spirituelle Lösungen in Betracht zu ziehen. Der Harinam wäre einer. Das erfreut viel Erfahrung war. Besonders an der Gedächtniskirche. Die haben einmal Prabhupada eine Postkarte geschickt, wo wir standen in Berlin und dann hatte Prabhupada eine Postkarte returned und ein Kreuz über der Gedächtniskirche. Get this place for Krishna. Es ist halt eine zentrale Lokation. Okay. So, ich möchte hier auch keine Fragen entgegennehmen, denn es ist so offensichtlich, die Thematik. Und wir müssen chanten und
Also auch, ich muss das nicht mehr. Bandaya Vitaya Sango Mokyaini Gesellschaft als auch die Ursache von der Feier. Der Sinnesobjekt ist der tiefste Geist, ist die Ursache der Gesellschaft. Und der von den Sinnesobjekten losgelöste Geist ist die Ursache von der Feier. Das ist auch der Anbieter, den du jetzt mal gesagt hast. Deshalb ist der Geist, der immer inzwischen aber was dran beschäftigt ist, die Ursache der Gesellschaft. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Sema Devasti Vedanta Vani Sinane Namaste Sarasate Deve Gauravani Prakarine Nirmite Shashajavani Sarasajavani Jaya Sri Krishna Chaitanya
der in der Luft liegt. Er macht eine Arrangierung mit dem Wunsch zu erfüllen, der ist ihm schließlich gelingt, in der Horizontalen zu realisieren. Was passiert ist, dann ein bestimmter Eindruck, ein bestimmter von einem Sanskara hinterlassen wird, den Geist. Und dieser Eindruck wird aufs Neue diese Form der Befriedigung haben. Eine Tätigkeit der Sinnesbefriedigung, mit anderen Worten, rutscht nicht einfach an uns vorbei, sondern lässt in uns einen tiefen Eindruck und der sich daran äußert, dass ein erneuter Wunsch, oder sagen wir jetzt der Wunsch auch, dass erneut dieses Gleiche zu haben. Es gibt vielen Menschen so, die, sagen wir mal, ein sehr ausschweifendes materielles Leben geführt haben und dann dazu kommen zu verstehen, ich möchte nicht länger mehr Sklave meiner Sinne bleiben, die dann in einer zurückhaltenden Art, im Leben in einer einfachen Art merken wieder, dass diese Eindrücke im Geiste da sind, die unglaublich nach Befriedigung fordern. Ich möchte also hier folgendes sagen zu Beginn. Wir können nicht von wirklicher Freiheit sprechen, solange wir richtig sind. Das heißt, solange in unserem Herzen oder in unserem Bewusstsein starke Wünsche nach materiellen Tätigkeiten vorhanden sind. Eine Freiheit, die äußerlich ist, aber nicht innerlich, ist nur eine scheinbare Freiheit und wird nicht als etwas, eine hohe Errungenschaft im spirituellen Leben angesehen. Mein spiritueller Meister hatte mir eine Kampfarbeit gegeben, was sehr schön und treffend auch hier zu diesem Thema findet. Er sprach von zwei Mönchen, die auf einer Pilgerfahrt waren und zu einem Fluss kamen, an dessen Ufer sich ein Mädchen befand, eine junge Frau, die gerne über den Fluss setzen wollte. Hätte jedoch bedeutet, dass sie ihr langes Gewand, den Sari, hätte hochziehen müssen. Und da waren so viele witzfremde Menschen da, sodass sie sich aus Scham oder auch aus Angst unter Umständen in eine unliebsame Situation zu kommen, scheute den Sari, also es hochzuziehen und wieder zurückzugehen. Als sie jetzt diese beiden Mönche sah, war sie sehr froh, weil sie wusste, sie sind frei davon, von diesen starken Massen Wünschen und vertraute sich. Und dann sagte sie, ihr wollt sicherlich auch über den Fluss, kann mich einer von euch tragen. Der alte Mönch, gestillt durch 30 Jahre Zölibat, war sie gar nicht. Der junge Mönch, vielleicht so jung wie Lila Schucker, sagte, oh, guter Mann, und so über den Fluss hinweg. Am anderen Ende des Ufers, oder am anderen Ufer, wollte ich sagen, setzte er wieder ab und sie gingen weiter. Eine Stunde wurde nichts gesagt. Zwei Stunden, drei, vier, fünf Stunden eiserne Stille, bis es schließlich aus dem alten Mönch herausfoltert wird. Was bist du denn für ein? Ich glaube, der Punkt ist eindeutig. Äußerlich war der alte Mönch frei und wünscht nach Wissen. Innerlich hat ihn diese Thematik jedoch nicht mehr losgelassen. Ein Mensch, der keine innere Freiheit hat, wird durch eine äußere Freiheit nicht wirklich sehr profitieren. Und ein Mensch, der versucht, solange er keine innere Freiheit hat, sich selber zu unterdrücken, macht vielleicht eine Neurose entwickeln. Vielleicht sogar eine religiöse Neurose. Es ist wichtig, dass deswegen der Geist geläutert wird und der Geist befreit wird. Denn sonst wird er ein, auch im äußerlichen weltlichen Gefühl, habe ich wieder gesagt, Die Gefühle der Unwissenheit, wenn man sich dem entsagt, wird einem ein Streich spielen in seinem Bewusstsein, Bemühungen und Fortschritt. Im nächsten Text wird Krishna das sehr treffend aus dieser nicht treffender Gegenwärtigkeit aus deswegen nicht vorenthalten. Bandur Atmanas Tatjana Jenat Maivatmana Gita Anatmanas zu Shastrutve Yase Tat Maiva Shastruvat. Für den, der den Geist bezwungen hat, ist der Geist der beste Freund. Doch für den, der dies versäumt hat, bleibt der gleiche Geist der größte Feind. Unser Leben, unser materielles Leben, verläuft meistens in einer Weise, wie wir uns das in unserer Jugend nicht wünschen. Nämlich in die Richtung der Verstrickung. Zahlreiche Verpflichtungen in Beziehung mit Menschen, die wir vielleicht nicht mehr auf den Geist bekommen, auch wenn sie Kilometer oder Welten von uns getrennt sind. Wir verschrecken uns, wenn wir ein Haus bauen, Kredite aufnehmen oder ein Auto oder eine Reise uns leisten möchten. Wir werden Diener von unseren Wünschen. Srila Prabhupada hat auch hier ein sehr treffendes Beispiel gegeben, was mich persönlich sehr bewegt hat, als ich es gehört hatte. Er sagt, es ist Leben wie eine Spinnenspule sei, die in zweierlei Richtungen gehen kann. Wenn sich in die eine Richtung dreht, wird Garn aufgewickelt und größer, wird Knäuel, wird größer und größer. Bewegt sich die Spinnenspule jedoch in eine oder in die andere Richtung, wird das Garn abgewickelt und es kommt nicht zu einer Verknäuelung, sondern das Licht, das um die Spinnenspule gewickelt ist, sozusagen keine Verstrickung. So in unserem Leben müssen wir uns die kritische Frage stellen, wie weit oder in welche Richtung wir uns entwickeln. Ein Mensch, der seinen Geist nicht bezwungen hat, wird erleben, wie er mehr und mehr verwickelt ist in Beziehungen mit Menschen, die er eigentlich nicht möchte, in Studienthemen, die eigentlich nicht interessieren, wo aber nicht mehr rauskommt. In verschiedenste Formen der Abhängigkeit, finanziell der Abhängigkeiten, menschliche Abhängigkeiten, Abhängigkeiten von einem Staat oder von bestimmten Gedankenmustern, Gedankenmustern und so weiter. Und letztendlich, etwas, was in der weltlichen Betrachtungsweise nicht ausreichend behandelt wird, wird ein Mensch unfrei von den Reaktionen, unfrei gemacht durch die Reaktion, die durch seine materiellen Tätigkeiten schafft, das Karma. Zum Beispiel die so oft vertretene Gewalt auf dem Teller, auf dem Essensteller. Wenn ein Mensch Fleisch isst, hat er damit, ob er es will oder nicht, die Ursache gebildet für das Töten von Leben. Hier gibt es ein fantastisches T-Shirt. Mag ich dir das aushalten, das auszustehen und zu zeigen? Ja, Fan hat so ein schönes T-Shirt, das ist eine Kuh, die da drauf ist. Danke. Das heißt, next time think of me. Ja, nächstes Mal denke an mich. Ich werde vegetarisch. Das ist jetzt eine kleine Weisheit auf einem Berliner T-Shirt, die aber eine profunde Thematik anreißt. Nicht, um zu essen, entwickeltes Leben tötet, kriege ich dadurch karmische Reaktion und werde ebenfalls das Opfer von Gewalt. Okay, schlechtes Karma auf diese Weise. Es ist ganz interessant, gerade weil wir hier viele Vegetarier haben, möchte ich etwas aus unserer eigenen Praxis sagen, mit der in Bezug auf die Kuhhaltung. Wie ihr vielleicht wisst, wir haben Bauernhöfe und auf diesen Bauernhöfen haben wir all das Heide für Kühe oder alle Tiere. Mit anderen Worten, selbst wenn sie ihre Nutzung, wenn sie nicht mehr nützlich sozusagen sind aus der Sicht des Menschen, also wenn die Kühe keine Milch geben und die Pfauschen keine Flöhe mehr ziehen können, die Katzen keine Mäuse mehr fangen können, weil sie alt sind und so weiter, da erhalten wir die weiter Teile der Größe und Familie der Lebewesen. Nicht verengt diese Familie also nicht auf die menschliche Lebensform, sondern erweitern sie. Und vor einiger Zeit hatte mir bespart mal eins unserer Bauern, der sich wirklich gut auskennt, etwas erzählt, was mir unglaublich zu denken gab. Und zwar hatte er eine Kuh, die, ich weiß nicht, wie man sagt, Hufe, so gewachsen waren und eigentlich gestutzt werden müssten. Die Hufe wachsen anscheinend und es ist dann schwierig für die Kuh, wenn sie nicht gestutzt wird, weiter zu gehen, denn dann tun sie immer so schmerzhaft auftreten und so stolpern und so weiter. Und wie Schwarzmann hatte er musste sich um die Kuh kümmern. Die brauchte jetzt eine Nagelschere, ist das so gesagt, ja. Eine Hufschere, sagt man dazu. Aber er hatte einfach zu viel zu tun und kam nicht dazu. Und an dieser Stelle entwickelt er dann von irgendwo her zu dieser Zeit eine sehr schmerzhafte Wunde auf dem Fuß. Musste bald barfuß gehen, denn die Wunde verheilte nicht. Und er tat alles. Wundsalbe drauf, ging zum Arzt, infizierte sich dann auch noch schmerzhafterweise. Und er war Naturbursche, kann barfuß für ein Leben gehen. Kein Problem, das hatte alle Wunden immer weggekriegt, aber die ging nicht weg. Nun, nach einem Monat sah er eine Kuh, die auch ordentlich litt, und war ganz und gar gestorben. Ich dachte, es mir alles egal, ich habe so viel zu tun, aber ich werde die Hufschere anwenden. Und tat das und sorgte sich um die Kuh. Und im gleichen Tag, wie gesagt, dieser Weg war nicht zu Sentimentalität und Esoterik, sondern ist ein total bodenständiger, urwüchsiger Bauer mit tiefen Überzeugung schon, aber der erzählt die Dinge, wie sie sind. Am gleichen Tag fing die Wunde an zuzumachen und bin ganz kurzer Zeit war ich zu. Also, was ich hiermit illustrieren möchte, ist diesen alten Karma-Satz. Was du anderen zufügst, kommt auf dich zurück. Im Guten, wie auch im Schlechten. Diese karmischen Reaktionen binden uns. Und alles, was wir tun in dieser Welt, erzeugt ein Feedback, der durch die Naturgesetze uns wieder zugespielt wird. Alles, was Tätigkeiten sind, jeglicher Art, nicht nur so ganz extreme wie zur Wirkung der Gewalt gehen. Es gibt verschiedene Gewalteskalationen, erstmal schlecht über andere zu denken, das Schlechte über andere zu sprechen, schließlich etwas gegen sie zu tun, und das Schlimmste ist ja wohl, wenn man dem anderen vielleicht das Leben nimmt. Das ist ungefähr was das ist genau das, was durch Fleischessen geschieht. Das an die Nachfrage bestimmt das Angebot. Das ist nur umgekehrt. So, wenn wir durch in einer, wir müssen also unbedingt lernen, wenn wir frei werden, unsere Tätigkeiten zu beobachten. Denn jegliche Form, jegliche Tätigkeit, und nicht nur Gewalt, erzeugt eine karmische Reaktion, die wir entweder sofort erleben oder erst verzögert in einer gewissen Zeit. Die vedischen Schriften sagen also, wir werden unfrei, zuallererst durch unsere Wünsche und dann durch unsere Tätigkeiten. Unsere Wünsche binden uns nämlich an bestimmte Tätigkeiten. Und deswegen ist eure Freiheit nicht unbedingt sagt, was ein Mensch, der intelligent ist, anstreben sollte. Die meisten Menschen denken, wenn ich das noch anziehe und den Wunsch noch erfülle und das noch habe und diese Partnerschaft noch eingehe oder noch diesen Diplomabschluss kriege oder dieses Geld verdiene, dann habe ich Ruhe. Aber das stimmt nicht. Wenn man anderen Wünschen nachgeht, fängt man ein Feuer, was immer nach neuer Nahrung schreit. Viele Menschen heutzutage, die über Freiheit sprechen, wissen nicht, dass zum Beispiel die Gewalttat, die wir auf dem Mittagsteller haben, nämlich das gemordete Stück Fleisch da, gemordete Stück Tier, nach uns greifen wird und uns ebenfalls zu einem Opfer der Gewalt machen wird. Vor einiger Zeit hörte ich zunächst zum ersten Mal die traditionelle Geschichte von Datta Ratnakara, das heißt der Räuber der 10 Juwelen. Datta Ratnakara lebte als Raubmörder in einem dunklen Wald und erhielt seine Familie durch diese Tätigkeit. Und einmal, als er im Wald war, sah er, dass der bekannte Heilige Narada Muni vorbeikam. Narada Muni spielte auf seinem Leitinstrument der Rina und seinem Radikalamana und solche schönen Lieder. So dass er sprang aus dem Gebüsch, baute sich mit seinem Messer vor dem Heiligen auf und sagte, ich bin ein Reichtümer raus. Ja, ich habe nur die Wiener, sagte Narada Muni. Gibt eine Wiener. Die gebe ich dir, aber erst, wenn sie eine Frage beantwortet hat. Dass du jetzt die Frage so noch zu leben hast, damit du mich nicht verpennst. Dann werde ich dich für dich, Leute. Nein, nein! Zunächst aber eine Vorfrage. Für wen machst du diese Raubmörder? Für die Familie, auf Eltern zu unterhalten, die nicht mehr selbstständig sind und nicht vom Sozialamt kriegen. Ja, sagte Narada Muni, jetzt kommt meine eigentliche Frage. Sag einmal, sind diejenigen, für die du diese Diebereien unternimmst, neben den Gewinnen auch an den Verlusten interessiert? Und unser Beruf gibt keine Verluste. Nein, du verstehst nicht. Durch jeden Mord, den du ausübst, kriegst du schlechtes Karma. Diejenigen, für die du raus bereit hast, sagen wir mal, die Hälfte des Karmas zu tragen. Und sagte das Ratna Karl, und so habe ich das noch nie gesehen, meine Tätigkeit. Warum fragst du dich mal? Ja, dann gehst du durch die Latten, sagte das Ratna Karl. Ich warte hier, ich habe keine Angst. Die Seele ist ewig, für sie gibt es weder Geburt noch Tod. No problem. Das war halt klar, nahm die Worte des Heiligen für wahre Münze, kehrte sich zu seinen Verwandten und fragte sie zuerst einmal seine Mutter. So wie steht's mit dem Karma? Nimmst du auch was ab? Du bist gerade am Laufen, sagte die Mutter. Wir haben selber genug Karma zu tragen, halt das alles für dich selber. Daraufhin ging der Ratnakar zu seiner Frau. Sag einmal, ich bin so beschäftigt für den Lebensunterhalt und habe dir schon so viel Gold jetzt angeschafft. Würdest du auch das Karma tragen für die Tätigkeiten? Ach, du neunmal schlauer Tag, Tadelieb.
den Läufer vor dem Tempel als seine Frau. Ich habe dir nicht gesagt, du sollst ein Kaufmüller werden. Ich glaube, das ist ein Akkar. Ich zu seinen Söhnen, die ihm eine ähnliche Wirsche Absage erteilen. Ach, sage, das ist ein Akkar. Ich muss das ganze Karma selber tragen. Das hat er nicht gedacht. Und ging dann zu Narada Muni. Und lade ihn sein, wie denn was. Narada Muni sagte, ich denke, dieses einzige Gedanken zu machen, über die Kraft des Todes und Krankenschwingung. Die ich von der Verschreckung des materiellen Daseins und auch von den Reaktionen auf seine materialistischen Tätigkeiten befreien. Und er unterwies ihn dann ins Bewusstsein Wissen. Ich werde euch nachher sagen, was ich ihm gesagt habe, aber das ist jetzt eine Art Geheimnis. Ich möchte, er gab ihm ein Mantra, so viel möchte ich jetzt sagen. Ein Mantra ist eine hochinteressante Sache. Lass uns einfach mal etymologisch das betrachten, also von der Sprache her. Mann heißt das so wie Geist und Kraft, das was befreit. Also innerlich Weihnacht. Wir hatten von den Wünschen gesprochen, die einen Menschen binden. Ein Mantra soll den Geist oder befreit den Geist von materiellen Wünschen. Sodass ein Mensch, der regelmäßig Mantra schenkt ist, sich nicht verwickelt in materielle Wünsche und nicht verwickelt, sagen wir mal, in materielle Tätigkeiten. Wenn ich dies hier sage, spüre ich eine Woge des Zweifels über mich fluten. Ich sehe, welche in der Zuhörerschaft die Mantren chanten, von denen ich aber weiß, dass sie versteckt sind. Äußerlich und innerlich. Wenn Sie diesen Zweifel jetzt ansprechen, du sagst also, ein Mantra befreit uns von materiellen Wünschen, macht uns innerlich frei, aber sind alle, die Mantra chanten, sind alle Mitglieder der Hare Krishna Bewegung innerlich frei und äußerlich frei? Das ist die Frage. Nicht? Sonst ne? Vielleicht ist es Zweifel wieder gut, oder? Ein wohlwollendes Lächeln begegnet mir. Es gibt im spirituellen Leben nichts, was eine Formel ist. Was wie ein Hammer, den man gebraucht, jedes Mal den Nagel in die Wand schlägt. Es gibt noch Dinge, die man berücksichtigen muss. Um diese einzigartige Befreiung vom materiellen Leben durch ein Mantra zu erfahren, ist ein kleines Wort absolut wichtig. Sat-Achar heißt das. Ich würde euch das gerne aus dem Sanskrit übersetzen. Sat heißt so viel wie ewig, Achar heißt Tätigkeiten. Dieses Wort finden wir wieder, wenn wir den Titel für einen spirituellen Meister begegnen. Ein spiritueller Meister heißt Acharya, wenn er auf einer sehr hohen Stufe ist. Wie Srila Prabhupada gesagt, er ist der Founder Acharya, der unsere Bewegung. Und er ist auch ein Acharya, der diese alte Schülernachfolge oder dieses alte tradierte Wissen in den Westen bringt. Acharya heißt jemand, der durch ein Beispiel lehrt. Nicht, er sagt nicht, raucht nicht und ist ein professioneller Raucher. Er muss das Beispiel selber in seinem Leben geben. Es ist nicht etwas berechtigt, ein Acharya, ein spiritueller Lehrer sozusagen zu gelten. Doch im spirituellen Leben ist Achal oder die Tätigkeiten, die das Chanten eines Mantras begleiten, von allergrößter Wichtigkeit. Es ist ungefähr so, wie wenn wir einen Samen pflanzen, wenn der Boden, auf dem wir den Samen pflanzen, verkarstet ist, verwüstet ist, sandig ist, wird der Same nicht aufgehen können, keine Wurzeln schlagen und keine Pflanze zum Vorschein kommt. Wächst nicht. So ist es auch mit einem Mantra. Wenn das Mantra gesendet wird oder angewandt wird von einem Menschen, der nicht sein Verhalten einstellt und verändert unter Umständen, wenn es mangelhaft Verhalten gibt, wird das Mantra nicht reichen, wird nicht das gewünschte Ergebnis zum Vorschein kommen. Es gibt deswegen im spirituellen Leben vier Prinzipien. die auf einer rein äußerlichen Ebene eingehalten werden. Ein Mensch enthält sich der Gewaltanwendung, das heißt, er frisst nicht Fleisch. Ich wollte sagen, er isst nicht Fleisch, ich bin nur manchmal wahnsinnig und kultiviert, ich bin very sorry. Er berauscht sich nicht durch Drogen, weil er die Tore der Wahrnehmung wieder schließt. Kann seine Tore der Wahrnehmung reichen, wenn sein Bewusstsein immer noch bewölkt ist von der Wirkung von Drogen, Alkohol. Ein Mensch auf dieser Ebene reicht nicht für egoistische Sexualität, wo andere ausbeutet für seine Wünsche. Und ein solcher Mensch versucht auch zu vermeiden, Glücksspiel zu machen oder unnütz seine Zeit zu verbringen. Wenn man ein lassendes Leben lebt, wo man isst, schläft, Sexualität macht wie ein Materialist, wird man nicht ein Mantra chanten und dabei etwas erfahren können. Mein guter Freund Jai Hari hatte eine sehr große tiefe Freundschaft zu Mick Jagger, einem Schlagersänger der Neuzeit. Und Mick Jagger hatte sich interessiert für Krishna Bewusstsein, weil sein Freund eben so ein vertieft war. Und wollte ihn also auch mal in Mantra chanten, eine Runde chantete so. Weiß nicht, wie manche schon mal Fernsehen erlebt haben oder im Live. Ganz schön in Maya, ganz schön in Illusion. Nachdem er eine Runde gefährlich gechannt hatte, gab er die Beats und mit uns neuen Ekel zu und sagte, it's not my cup of tea, man. It's my Teesorte. Es ist klar, du kannst kein spürter Wohlgeschmack machen, auch wenn du Millionär bist und dir alles kaufen kannst, solange du nicht den Boden bereitest, den Boden im Bewusstsein, dann kann ein spürterer Prozess nicht gewinnen. Einmal kam ein Reporter zu meinem spürteren Meister und fragte, kannst du mir was sagen? Also hast du was gesehen? Und Frau sagte, ja. Kannst du mir auch was zeigen? Frau verdammt ist eine natürliche Unschuld. Ja, durchaus. Selbst ein sehr richtig. Zog die Krawatte an. Machst du dich fertig für den Erlebnis-Flash deines Lebens? Und Frau verdammt sich in den Zwischenstuhl und sagte, aber zuerst musst du so werden wie die hier. Und zeigt ja auch die Devotees. Du musst dein Verhalten verändern. Denn sonst wirst du bewölkt sein in deiner Wahrnehmung und wirst nicht gut sein. Du wirst dich zu den vier äußeren Prinzipien, nicht das vier innerliche, damit möchte ich abschließen für diejenigen, die schon arbeiten, in der Hose verspüren, also eine gewisse Unruhe. Diese vier inneren Prinzipien sind sehr, sehr wichtig. Zunächst einmal muss man eine Sicht der Wirklichkeit annehmen. Eine Sicht der Wirklichkeit ist, dass man selber versteht, wer man ist. Wenn man der Schwager mit dem Bruder hat immer jemand gefragt, was ist das Ich? Was ist das Selbst? Und ich sagte ihm, er ist aber was, was nicht ist. Der Körper, dieser Bioroboter, mit dem genetischen Kodex ein selbstsüchtiges Programm zur Arthaltung eingepflanzt worden ist. Dieses ist nicht das Selbst. Das Selbst oder die Seele ist spirituell ein Teil Gottes. Maivanka Jiva Loke. Ich bin von einer Energie, das ist schon die Lebewesen dieser Welt, die in einen Körper eingeschlossen sind, der wie eine Maschine aus materieller Energie ist. Diese Lebewesen sind meine ewigen Bestandteile. Das heißt, ein Teil hat immer die Eigenschaften des Ganzen, zum Beispiel ein Teil einer Goldmine, ein tolles Nödel, hat auf die entsprechende Erwartung. Deutsch, wie das Minendeutsch, das kommt in der Nähe. So ist auch, haben wir auch die Eigenschaft Krishnas. Wir sind Kinder der Ewigkeit. Nicht Kinder des Lebens. Kinder der Ewigkeit. Ewig, wie Krishna selber. Voller Glückseligkeit und voller Wissen. Für den spirituellen Weg gibt es keine bessere Meditation als der Realität, sich bewusst zu werden, dass man Seele ist. Für eine kurze Zeit nur, als Wüste der Ewigkeit angeschlossen, den Körperfaktor. Jemand, der das versteht, entwickelt für sich vier Eigenschaften. Zunächst einmal Demut oder Bescheidenheit. Freiheit vom falschen Ego, das entwickelt solch ein Mensch. Die nächste Eigenschaft ist Durchsamkeit. Unsere Zivilisation ist so undurchsam. Neulich hatte ich eine kleine Kleinigkeit, oder einen kleinen Riss, und Freunde von mir, die immer übermäßig besorgt sind über mein Wohlergehen, kamen dann und brachten Salben. Also 10 verschiedene Salben hatte ich für diesen kleinen Riss, und ich habe gedacht, ist das denn? Das ist unsere Zivilisation, so wie eine kleine Unliebsamkeit auftritt, ist ein kleines Unbehagen. Ist ein Geschütz oder ein Geschwader von Sachen, die man sich kaufen kann, um es zu verkaufen und zu vertreiben. Eine Zivilisation, die sich die überhaupt nicht erlösen kann, die immer nur reagiert und versucht, äußere Umstände zu korrigieren. Duldsamkeit ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Krishna spricht in der Bhagavad Gita davon. Er sagt, das Kommen und Gehen von Glück und Leid ist unvermeidbar. Es kommt und geht wie Sommer und Winter. Man muss lernen, es zu erdulden, ohne davon gestört zu werden. Diese Durchsamkeit des durchsamen Lebens ist der Schmuck eines durchsamen Menschen. Das heißt, ein Mensch, eine Frau wird wunderschön durch ihr Äußeres, besonders die Augen. Das wissen die Frauen, manche wissen die Zivilisation auch, das sei ihre Schatten, ihre Powerlicht, und deswegen können schminken sie sich. In der vedischen Kultur gibt es einen materialistischen König namens Ravana, dessen Frauen hatten, stell dir das mal vor, also der Schwerpunkt des Mikros, hatten zwischen Ei, die ganzen Augenwimpern und die Schönheit eines Mannes ist nicht in den Wunschern, sondern in seinem Wissen. Ein Mann, der tot ist, ist nicht tot. Die Schönheit eines Kuckucks liegt in seinem Gottlieb. Und die Schönheit eines Menschen auf dem Tod entfaltet sich in seiner Durchsamkeit und auch in der Kunst des Erlebens. Eine vierte Eigenschaft ist, dass man andere achten sollte. Man sollte Kinder achten. Man sollte Kühe auch achten. Man sollte Brahmanas achten. Oder Menschen, die im Leben verankert sind. Man sollte alte Menschen achten. Und die höchste Achtung sollte man solchen Personen entgegenbringen, die im sozialen Wissen wohl bewandert sind und leuchten oder treten können, die jedenfalls die Fortschritte ins Bewusstsein zu machen. Respekt. Ohne dass man Respekt, das ist nämlich diese Eigenschaft so erwartet. Wenn diese Eigenschaften praktiziert werden von einem Menschen, ist es sehr, sehr gut möglich, dass der Mantra eine sofortige Wirkung passiert und das Bewusstsein dann tatsächlich auch transformiert. Seht mal, das ganze vedische Wissen ist gar nicht so sehr zur Information bestimmt, wie es zur Transformation, zur Umwandlung bestimmt ist. Gut, damit bin ich ans Ende gekommen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir haben von Freiheit gesprochen und gesagt, rein äußere Freiheit, Meinungsfreiheit, politische Freiheit und so weiter, ist nicht eine Freiheit von Sklaverei, solange man nicht eine innere Freiheit erlangt. Was? Innere Freiheit, das ist erlangt, wenn man frei ist von materiellen Wünschen, die auftreten und sich immer die Befeuer bringen, ohne jemals Ruhe geben zu können. Wir haben gesprochen, dass von einer anderen Facette der Freiheit, nämlich unser Karma, unsere materialistischen Tätigkeiten, die materialistische oder die Ergebnisse haben, die uns Leben, also Dinge im Leben vorstellen, die wir nicht gewachsen sind. Oder die einfach so kommen und wir wissen nicht, wieso das jetzt genau ist. Das ist mal Karma, was da kam. So, um diese Freiheit zu erlangen, zunächst einmal die Bewusstseinsfreiheit, wird ein Mantra, das ist mein Mantra, die den Hare Krishna Mantra, diese Mantra allerdings greifen nur oder wirken nur, wenn man das kleine Wort Sat-Achar in sein Leben integriert. Das heißt, das richtige Verhalten und die richtige Einstellung. Das ist ganz wichtig. Das waren die Aussagen oder die Punkte dieser Vorlesung. Das ist mein aufrichtiger Wunsch, dass ihr davon einmal Gebrauch macht. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss noch verraten, was ich von denen verschleiert habe. Was den Schaden jetzt aus diesem Raum gerade? Und welchen Mantra bekam er? Narada Muni sagte zunächst einmal, du musst also irgendwie erhoben werden in deinem Leben. Aber weil du auf so einer unteren Stufe bist, musst du erstmal den Namen von Yamaraj kennen, den Gott des Todes. Ich kenne die Bodhis, die neue Einführung in die Philosophie machen, wo sie sagen, wir wollen uns vom Gott des Todes verantworten. Und das war auch, sie ist gar nicht so neu, sondern schon Millionen Jahre alt. Narada Muni sagte zu Dasaratha Kam, also du solltest den Namen des Todes Gott schenken, vielleicht kannst du ihn selbst kriegen. Du hast ja ganz schön was auf dem Leder. Oder du hast ja eine ganz schöne Karma-Saat geschreut. Wenn das aufgeht, bist du verloren. So, er fing also an. Er trickste seinen Schüler und sagte, schenke einfach den Namen des Todes Gott, er heißt Yamaraj, ein kurzer Name ist Mara. Mara, ein kurzer Name. Schenke einfach Mara, ja, dachte sich der Dasaratha Kam. Das ist mein Mantra. Wie manche so Crash-Musikhörer oder Trash-Musikhörer oder wie das heißt, Heavy Musik, Heavy Metal und so, die haben so irgendwie Symbolik kennen, so mit Fratzen, die dann so Todesstadt, wie Killerbereich, so aus dem Hemd springen mit und so weiter. Ich weiß nicht, ob die das kennen. So, der war auch so ein Typus. Wenn jemand bei euch zu Hause mit Feiern euch sagen kann, wie bei idiotisch veranlagt, dann probieren möchtet. Ich habe es mal gemacht, also ich habe echt versucht, Mara zu sagen. Irgendwann kommt man auf Rama, das ist irgendwie so. Das ist archetypisch festgelegt, denn Rama ist ein Name Gottes, das heißt die höchste Folge. So chantete der also Rama, bis eines Tages, ganz verzweifelt, um Befreiung zu erlangen, bis eines Tages, Narada Muni wieder in die Gegend kam. Und er rief, Dasaratha Kam, Tatsaranaka, wo bist du? Und da sah plötzlich ein Sohn Ameisenhügel, aus dem das Gelobe kam. Tatsaranaka war nämlich so absorbiert worden, so absorbiert im Schatten, so heißt es, dass die Ameisen einen großen Hügel um ihn bauten. Er war nicht geschürt durch nichts. Er war so vertieft in dieses Chanten von Ramas, heiligen Jahren. Und als er dann aber sagt, Ami hörte, dass er das nach Kars, brach er aus dem Ameisenhügel vor. Deswegen meinte Narada Muni ihm das Valmiki, was so viel bedeutet, wie einer, der aus dem Ameisenhügel kommt. So, er war durch das Chanten so fortgeschritten worden, dass auf eine kürzere Art und Weise die tatsächlich eine direkte Kommunikation oder Verbindung mit dem Höchsten erlangte. Und er sah vor seinem inneren Auge die ganzen Tätigkeiten, die er später dann, oder Ramas nektargleiche Aktivitäten, so heißt das Buch hier in diesem Ramayan niederschrieb. Insbesondere er richtig niedergebracht, hatte er gesehen. So, ganz gleich, was ich von dieser Geschichte ich weiß, ich habe ein sehr gespanntes Publikum heute. Diejenigen, die schon lange spirituelles Leben praktizieren und solche, die nur mal reingewählt worden sind durch die innere Freundschaft mit anderen oder durch und so weiter. Ihr werdet also unterschiedlich auf diese Geschichte reagieren. Der eine wird sagen, schön mal was aus der Tradition hören, der andere sagt, das glaube ich. Diese Geschichte macht nur einen Punkt für die Skeptiker, das ist nämlich das Chanten wirkt. Eine Illustration für den Devotee, das ist ein neuer, interessanter Insider, der sich über den Autor des Vermeins. Gut, das ist also der Abschluss meiner Ausführung. Vielen Dank, dass ihr mir so lange gehört, geschenkt habt. Bitte wendet das aber an in eurem Leben. Das heißt nicht, das zu hören. Man sollte einfach einen kleinen Check-out machen. Wie geht es mit meinem Vater Cha im Augenblick? Meine Tätigkeiten? Sind die so, dass du das Wissen und auch ein spirituelles Vorgang fruchten kann im Augenblick? Das muss man sich selbstkritisch fragen und unter Umständen entsprechende Veränderungen in seinem Leben einleiten. Gut, vielen Dank. Sind jetzt hierzu irgendwelche Fragen, die ich euch bei der Vorlesung gestellt habe, die ich gerne beantwortet hätte? Sehr schön euch zu sehen. Marisa und Sita, genau. Ihr seid ja gleich jetzt richtige Teenager geworden, oder? Wie kann man das so sagen? Ne? Ich will alle sehen, was Teenager bewegt. Ja, da kommt man auch durch. Gut, dann ist alles sonnenklar. Wir werden unser Verhalten morgen ändern.
Ich habe noch eine andere Frage zu diesem Thema. Was ist das Bewusstsein?
Was ist das Bewusstsein?
Ja.
Was würdet ihr sagen auf diese Frage? Sag mich. Ein Symptom der Seele.
Das ist es. Denken, fühlen und
wollen. Denken, fühlen und wollen. Konzentration. Ich möchte, ja, Erfahrung,
die Seele selbst.
Die Seele, Erfahrung jetzt sowas, und das, was sagt sich jemand, die Seele selbst.
Die Seele selbst.
Ja.
Identifikation.
So, ich möchte, ganz hier dann zu eurer Beiträge, wenn ich die Frage aus der Seele rede, beantworten. Ich glaube, dass es verschiedene Inhalte gibt, die Denn das Bewusstsein von unterschiedlichen Menschen oder auch Kulturen gegeben werden. Also auf der vedischen Philosophie ist das Bewusstsein zunächst einmal ein Symptom der Seele. Überall, wo Seele gegenwärtig ist, ist Bewusstsein da. Hier zum Beispiel ist kein Bewusstsein da. Das Bewusstsein ist gar nicht abläuft. Bewusstsein wird so bezeichnet, wenn die Sonne hat die Strahlen. Kommt von der Seele das Bewusstsein oder Bewusstseinsstrahlen, die zunächst einmal über das Blut überall im ganzen Körper hingehen, das geht überall. Wenn wir hier das Frieren, Städte oder Nocken oder was immer das ist. Das Bewusstsein ist ursprünglich rein. Das heißt, der Inhalt ist Gott, Gottes Bewusstsein. Das heißt, gerade ist genauso rein wie Wasser, was in der Wolke ist. Bewusstsein wird aber mit anderen Inhalten gefüllt, wenn wir in materiellen Leben gehen. Lässt alles so eine Spur. Und verunreinigt das Bewusstsein auch durch Lust, Bier, Zorn und so weiter. Da wurde auch die Kuh angesagt. So viele Leute reden über Umweltverschmutzung und also das Wasser kann man nicht mehr trinken, die Erde wird so gedüngt und so. Aber keiner spricht von der Ursache von der Umweltverschmutzung. Diese Ursache ist die Bewusstseinsverschmutzung. Zum Beispiel durch Bier, was dazu geführt hat, dass unsere Zivilisation zu unverantwortlich ist. Mit dem Erbe, mit der Erde umgeht. Ja. Nein, das kann man nicht sagen, aber das Bewusstsein befinden sich in diese Sache. Es ist, dass Theta oder Bewusstsein ein viertes Element ist. Nicht wahres Bewusstsein, ein viertes Element ist alles. Im feinstofflichen Körper, den Geist, die Intelligenz und das Ego. Wenn nicht besonders noch das Bewusstsein. Bewusstsein ist, du könntest ein Sammelbecken von Erfahrung dazu sagen, wenn du ein anderes Wort.
Mit dem Geist wird alles registriert und das heißt, wir sind immer so zusammen, wir müssen uns registriert.
Aber der Geist ist im Bewusstsein definiert. Wird dir bewusst über intellektuelle Prozesse, die ablaufen, von der Intelligenz erledigt werden. Und du wirst dir auch bewusst über das, was du falsch sehe und der hier spielt. Bewusstsein ist also etwas, was noch, wenn es materiell ist, das Bewusstsein, dann wird es als schon als ein sehr, sehr feinstoffliches, weil er ist sogar stoffliches Element angesehen, ist das materielle Bewusstsein. Aber das ist eigentlich das materiell verunreinigte, größere Bewusstsein. Ja, in diesem Bewusstsein werden Erfahrungen oder Eindrücke gesammelt. Du brauchst es ganz einfach, wenn du über etwas bewusst wärst. Ich schaue jetzt zum Beispiel so, ich sehe jetzt etwas und hier über meine Zuhörerschaft bewusst, ich sehe, aber ich sehe nicht. Ich kenne mich jetzt von hier aus und sehe Corinna mit einem grünen Kleid. Ich bin mir bewusst, also ich kann die Zuschauer nicht mit aussehen, aber dann ist ein fantastisches Grünes. Sorry, so weit wie ich es nicht wissen, als philosophisch bin. Nicht von Seele, sondern aber bewusst, das Rad tauscht eine Wahrnehmung auf und wird registriert. Denk mal drüber nach, nicht so schwierig, wie du es dir machst. Nimmst du mehr Chancen? Was passiert ist, wenn du das Mantra anwendest?